Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Die Gesamtentwicklung ist natürlich super positiv seit der Wiedervereinigung, sag ich mal. Das hat sich sehr gut entwickelt. Wenn in Dörfer, das ist traurig.
Was ist da traurig?
Da möchte keiner wohnen. Es wäre noch immer weniger.
Auf den Tag genau vor 32 Jahren wird das alte, geschichtsträchtige Land Brandenburg neu gegründet, nachdem sich die DDR am selben Tag aufgelöst hat.
Ist schön und ich möchte auch nicht hier weg.
Ja, hat sich was verändert seit dem Mauerfall und zum Besseren oder zum Schlechteren?
Also ich finde zum Besseren viel schöner geworden, viel bunter. Ich sage, man muss auch selber ein bisschen Initiative ergreifen, um es sich ein bisschen angenehmer und schöner zu machen. Kommt keiner und sagt, ach, jetzt beweg dich mal.
Potsdam, den Spreewald und Fontane, aber auch Tesla und den BER, das kennt doch irgendwie jeder. Das unbekannte Brandenburg aber, dort, wo sich Menschen auf den Weg machen, um eigene Dinge auf die Beine zu stellen, weil der Staat es nicht mehr macht, das kennen nur wenige. Ich bin der Landeskorrespondent für den Deutschlandfunk in Brandenburg und für diese Sendung quer durch das Land gereist. Ich bin in Regionen unterwegs, die eigentlich nach UN-Kriterien als unbesiedeltes Gebiet gelten, weil hier weniger als 30 Einwohner auf einem Quadratkilometer leben und wo es dennoch Initiativen gibt, die eigene Region, das eigene Dorf lebenswert zu gestalten. Keine Lust mehr auf Niedergang, wie sich Brandenburg neu erfindet. Zum Wochenendjournal begrüße ich Sie am Mikrofon. Mein Name ist Christoph Richter. Ich bin im uckermärkischen Angermünde, das ist eine herausgeputzte Ackerbürgerstadt, also eine Stadt, die im Mittelalter durch Landwirtschaft groß geworden ist. Sie liegt im äußersten Nordosten Brandenburgs. Hier gibt es 5 sogenannte Mitfahrbänke zum Trampen durch die Stadt und in die umliegenden Dörfer, weil man ohne Auto in der Provinz aufgeschmissen ist, Bus und Bahn nur selten oder gar nicht fahren. Damit die Vorbeifahrenden sofort wissen, wo man hin möchte, stehen an den Bänken, die neben einzelnen Bushaltestellen aufgestellt wurden, Fahrtrichtungsanzeiger, wie man sie von früher vom Bahnhof kennt. Dann kann man die Ortsnamen ausklappen und hoffen, dass man mitgenommen wird, also Schild hochgeklappt und ich habe Glück und warte gerade mal 5 Minuten.
Sind Sie nach Greifenberg?
Also Sie wollen ich mitnehmen.
Ja, steigen Sie mal ein. Wir reiten hier den ganzen Verkehr sonst.
Kerstin Rattay, eine Frau Ende 50, hält mit ihrem weißen Transporter, um mich mitzunehmen.
Ich fahre gerne Auto und jeden Tag eine gute Tat.
Sie sind da vollkommen entspannt und nehmen die Leute einfach so mit?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja fast 1,80 Meter groß, es traut sich keiner bei mir. Von daher, ich bin ziemlich durchtrainiert.
Sagen Sie, was halten Sie davon?
Die Idee finde ich gut, aber es wird einfach zu selten genutzt. Es würden die Leute mehr nutzen, wenn auch mehr mal anhalten würden, so wie ich das auch mache. Man fährt nicht alleine, man hat Unterhaltung.
Und wie oft haben Sie Leute schon mitgenommen?
Ach, also seitdem das Schild ist und ich das weiß, dass das so eine Mitfahrgelegenheit ist, ich glaube insgesamt 6 Mal.
Schon mal spannende, lustige, interessante Menschen kennengelernt?
Ja doch, vor allem junge Leute. So die älteren Leute stehen da gar nicht, die trauen sich nicht. Also bis jetzt waren es junge Leute, die den Bus nicht mehr gekriegt haben und ja, die irgendwo vom Bahnhof kommen und irgendwo nach Hause möchten, aber nicht mehr die Möglichkeit haben. Nee, ältere Leute nicht. Ich glaube, Sie sind der Älteste gerade. Entschuldigung.
Okay. Es gibt diese Schilder da, wo die Ortsnamen dran stehen und dann
Ja, und dann kann man diejenigen mitnehmen, weil man weiß, okay, wenn man diesen Weg hat, dorthin möchte, dann nimmt man die einfach mit.
Richtig. Die Leute wissen das auch gar nicht hier alle. Also ich wusste das bis vor 3 Monaten auch nicht. Und in diesen 3 Monaten habe ich aber auch schon Leute mitgenommen. Nett, wie ich bin.
Dann bedanke ich mich, dass Sie mich mitgenommen haben.
Gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Bis dann, danke.
Und weiter so. Tschüss.
Tschüss.
Wer zum Einkaufen, zum Arzt oder einfach nur zur Arbeit will und kein Auto oder Führerschein besitzt, hat in weiten Teilen Brandenburgs ein echtes Problem, weshalb man in Angermünde auf die Idee des sogenannten Smart Trampens kam. Ich treffe mich auf dem pittoresken, hübsch sanierten historischen Marktplatz von Angermünde mit dem Bürgermeister, dem dynamisch wirkenden parteilosen Friedrich Brewer.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Warten auf den Bus. Oder trampen durch die Stadt.
Genau.
Ist es so schlimm mit Brandenburg oder in der Provinz, ich sag's mal so despektierlich, dass man sozusagen jetzt schon trampen muss, um von A nach B zu kommen?
Es ist nicht schlimm, aber es kann natürlich besser werden. Und trampen ist in dem Fall wirklich eine Möglichkeit, den Individualverkehr an denjenigen zu bringen, der ihn selber nicht haben kann.
Sie haben Haltestellen. Das sieht ganz lustig aus, so ein bisschen wie am Bahnhof früher, mit so Fahrtrichtungsanzeigen. Ja. Ich könnte jetzt nicht nach Düsseldorf, Hamburg oder nach Madrid trampen, sondern es geht um Ortsteile.
Genau, es geht um Ortsteile aus der sogenannten Kernstadt heraus. Also in der Kernstadt haben wir die ganze Infrastruktur über Einkaufsmöglichkeiten, Versorgung, Arzt und so weiter. Und die Menschen kommen, auch wenn sie mit dem Zug fahren, natürlich hier an und müssen dann raus in die Ortsteile. Das sind so meistens bis 10 bis 15 Kilometer maximal. Und da haben wir jetzt erstmal an 5 Stellen diese Mitfahrbänke eingerichtet und sind jetzt ganz am Anfang. Aber ich denke, dass das eine Variante ist, ein Puzzle, ist nicht die Lösung, ist ein Teil der Lösung für Mobilität im ländlichen Raum.
Okay, und wenn man aber mit Menschen hier spricht, dann sagen die gleich, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich mich ins Auto setzen würde. Bei einem Fremden.
Genau, bei
Wie
einem
haben Sie
Fremden.
Das Problem denn?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist eine Hürde und wir haben das so gelöst. Kann man sich, muss man nicht, aber kann man sich im Rathaus registrieren lassen. Und ich glaube, dass das, wenn die Leute wissen, der war bei uns im Rathaus, dann hat das einen gewissen Vertrauensvorschuss, einen Vertrauensbonus. Für mich war das ein wesentliches Detail dieser Online-Lösung.
Es gibt eine App.
Genau. Und jetzt ist es so, wenn man diese App nutzt, kann man also sich einstellen mit einer Fahrt, die man wegen mir sogar regelmäßig macht. Und dann ist es für den, der da reinguckt und sagt, da fährt jemand lang, natürlich wichtig zu wissen, ist das jetzt ein Fake-Profil, also ist da irgendjemand oder steckt da wirklich ein Mensch, der hier aus der Region kommt, dahinter.
Das nennen Sie, glaube ich, digitaler Handshake.
Genau, digitaler Handshake. Wer authentifiziert ist, hat so einen QR-Code auf dem Handy und jetzt müssen die 2 QR-Codes sich gegenseitig angucken und dann kommt das, okay, ja, der hat sich registriert, der andere auch, passt.
Was sagen Sie eigentlich dazu? Jetzt müssen Kommunen schon den Personennahverkehr organisieren.
Nein, nicht müssen, aber wir wollen natürlich. Natürlich, man könnte sagen, was hat das mit mir zu tun als Kommune? Ich bin da nicht zuständig, das bin ich der Träger für den öffentlichen Nahverkehr. Aber ich glaube, wenn man so rangehen würde und nur nach der Zuständigkeit, dann kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen uns fragen, fühlen wir uns verantwortlich? Wir fühlen uns verantwortlich, weitere Angebote für unsere Bürger auf den Weg zu bringen.
Na, dennoch kann man ja kritisch fragen, ziehen sich immer mehr die Strukturen zurück und es müssen Bürgermeister einer 14.000 Gemeinde versuchen, die Strukturen wieder aufzubauen, für die man überhaupt nicht die Kapazitäten hat.
Empfinde ich nicht als kritisch sozusagen, weil letztendlich, ich sag's mal, wir sind allzuständig, auch wenn es nicht gesetzlich fixiert ist, fühlen wir uns zumindest in sehr, sehr breitem Spektrum verantwortlich. Und ich finde es schon sinnvoll, gerade in so kleineren Zusammenhängen kann man manchmal viel besser denken als in diesen großen Strukturen. Und sie werden den öffentlichen Personennahverkehr nicht von heute auf morgen verändern. Aber wir haben jetzt so ein Puzzleteilchen rausgenommen und haben gesagt, wir tragen da mal bei. Am Ende wird es auf die Nutzer ankommen.
Also Trampen ist wieder, gerade auch in der Energiekrise, und ist wieder in diesen Zeiten en vogue?
Absolut, ja, denke ich ja. Warum nicht? Und man lernt sich ja auch kennen.
So, Jungs, Pause ist zu Ende. 10 Minuten Freiarbeit, noch weitermachen. Auf geht's. Mathis, du wolltest noch 15 Minuten Mathe machen.
Ich muss noch meine Kiwi leer machen.
Dann machst du deine Kiwi leer und dann legst du los.
Unterricht in der Freien Dorfschule in Luno, ein Ortsteil der 1100 Seelen großen Gemeinde Luno-Stolzenhagen im Landkreis Barnim, liegt idyllisch am Südzipfel des Nationalparks Unteres Odertal, einer einmaligen Auenlandschaft. Vom Berliner Kurfürstendamm ist Luno nur 100 Kilometer, etwa 2 Autostunden entfernt, und doch befinden wir uns hier in einer völlig anderen Welt. 2002 wurde die Schule in Luno geschlossen. Zu klein, lohnt sich nicht, haben Landespolitiker damals gesagt. Den typischen DDR-Schulbau von damals gibt es heute noch. Jetzt will man an alte Zeiten anknüpfen und die Schule wieder mitten ins Dorf holen. Wenn es der Staat nicht macht, dann muss man eben selbst das Schicksal in die Hände nehmen, sagt mir Schulgründerin Theresa Jacobi. Sie ist 42 Jahre alt und ist in Stuttgart geboren. In Tübingen hat sie Lehramt studiert. Jetzt ist sie wegen der Liebe im Nordosten der Republik gelandet. Sie steht im Klassenraum ohne die typischen Tische und Bänke, sondern Schulmöbel, die wie große Bauklötze aussehen, und unterrichtet 19 Kinder.
Es war die Juri-Gagarin-Oberschule früher, zu DDR-Zeiten und auch noch nach der Wende. Und dann wurde die eben geschlossen und stand leer. Und es hat sich dann ein Verein gegründet, um dieses Gebäude zu erhalten. Und wir sind jetzt hier Mieter mit 2 Klassenzimmern und einem Lehrerzimmer und einem Stück Flur. Diese Schule, die wir jetzt hier gegründet haben, ist eine ganz kleine Schule, ist gedacht als ganz kleine Schule. Das Konzept ist dafür geschrieben, dass es nur eine Lerngruppe gibt mit den Kindern, die auch von Klasse 1 bis 6, also wie früher auf dem Dorf, alle zusammen drin sind in einer Klasse.
Wie viele Lehrer haben Sie hier?
Also wir haben jetzt insgesamt 4 Lehrer hier, wobei eben 3 Lehrer, die so Fachkräfte sind für jeweils 2 Stunden aktuell nur und ich dann die Hauptlehrkraft bin. Wir haben vor 3 Jahren eben erst eröffnet mit einer ersten Klasse oder mit den Kindern der ersten Klasse und jetzt kommen jedes Jahr 3 bis 5 Kinder etwa dazu.
Die Schule ist ja ein Teil von so einem Dorf. Das schafft ja auch Zuzug, das ist ja wie so ein demografischer Faktor auch. Oder wie sehen Sie es?
Genau, also das ist das große Anliegen unserer Schule, letztendlich auch wieder die Schule ins Dorf zu bringen und die Kinder auch im Dorf zu halten. Also ansonsten müssten unsere Kinder ab der ersten Klasse eine Stunde mit dem Schulbus unterwegs sein und sind auch weg, auch für Vereine, und haben ganz wenig Verbindung eben noch zu ihrem Heimatdorf, was es natürlich auch leichter macht, dann wegzuziehen und vielleicht auch nicht wieder zurückzukommen. Und das soll natürlich eine Bindung schaffen, auch zu einem Dorf oder zu einer ländlichen Region, egal wo die Kinder später mal leben. Vielleicht sind sie in eine andere ländliche Region Deutschlands, aber sie haben gelernt, dass man auch auf dem Land leben kann und dass man Leben gestalten kann, dass man sich verwirklichen kann, irgendwo sich einbringen kann. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen bei uns, die Kinder fit zu machen für ein Leben in der Peripherie letztendlich und damit eben auch den ländlichen Raum zu erhalten mit Leuten, die was anpacken können.
Das Land macht es ja nicht. Das Land macht eine Schule zu. Sie sagen sich, wir machen die Schule wieder auf.
Ja, also tatsächlich ist es so. Also das Schulgesetz sieht es nicht vor, dass kleine Zwergenschulen neu eröffnet werden. Und dann war tatsächlich unser Weg, okay, zu sagen, gut, dann machen wir eine eigene Schule, weil wir den Bedarf sehen. Also es gibt ja hier in den Dörfern Kindergärten und wir sehen, wie viele Kinder da sind. Und es war ganz klar, dass die auch irgendwo zur Schule gehen müssen. Und in der Tat, die Schülerzahlen bestätigen das ja auch jetzt. Also wir haben keine Probleme, hier ausreichend Schüler zu bekommen.
Wie kompliziert ist das? Also es ist ja, glaube ich, nicht einfach eine Schule zu öffnen. Also es kostet ja Geld, man muss auch die Eltern überzeugen.
Naja, also eine Schule zu gründen ist schon ein ganz schöner Aufwand. Und den darf man auch nicht unterschätzen, tatsächlich. Ja, also die ersten 3 Jahre muss man sich ja auch als Schule selber finanzieren. Das ist natürlich auch so eine Herausforderung, ist eine Hausnummer. Man kann das über Bürgschaftskredite abdecken. Aber ja, man muss auch die Bürgen für die Bürgschaftskredite zum Beispiel bekommen. Die Kinder müssen Schulgeld bezahlen. Wir haben versucht, das möglichst gering zu halten, dass alle aus dem Dorf sich das leisten können. Das wird leichter ab dem 4. Jahr, wenn das Land das mitfinanziert. Aber bis dahin muss man schon gucken, dass alles läuft. Ja.
Macht ihr das Land einen schlanken Fuß und sagt, wenn sie eine Schule wollen, dann müssen sie es einfach selbst machen?
Ja, also wenn wir das haben wollen, dann müssen wir es selber machen. Ja. Und ich denke, das ist bei vielen Dingen so. Also,
wenn man so... Also vorstellt, man geht ja durchs Dorf und sie sagen, sie kommen mit diesem Konzept. Rümpft man dann die Stirn und sagt, oh Gott, jetzt kommen die mit so ganz komischen neuen Ideen, oder sind die Menschen offen für sowas hier?
Naja, beides, würde ich sagen. Also es gibt natürlich Menschen, die dem gegenüber deutlich kritisch gegenüberstehen. Das ist, glaube ich, total normal. Das braucht ein paar Jahre, ne, bis man sich dann etabliert hat und bis die alle sehen, Mensch, ja, da passiert was. Die Kinder lernen genauso wie an einer anderen Schule. Die kommen auch nach 6 Jahren raus und können aufs Gymnasium gehen zum Beispiel. Ne? Die pflücken nicht nur Blumen. Was ist denn? Was braucht ihr jetzt weiter?
Darf ich ein Buch angucken? Kurze Pause.
Du darfst jetzt eine Pause machen und ein Buch lesen. Und du hast deine 15 Minuten rum. Gut.
Freie Schulen müssen sich in Brandenburg in der Gründungsphase 3 Jahre selbst finanzieren. Um die Anfangszeit zu überstehen, hat der Schulverein in Lunow einen Kredit von 200.000 Euro aufgenommen. Ein echter Kraftakt, sagt mir Schulgründer Reinhold Jacobi, der Mann von Schulgründerin Theresa. Auf das Potsdamer Bildungsministerium ist er nicht gut zu sprechen.
Die interessiert nur, ist es dieses besondere Konzept? Könnte das vielleicht die Bildungslandschaft bereichern? Und dann prüfen die natürlich, können jetzt die Leute, die jetzt da kommen und diesen Antrag stellen, können die uns beweisen, dass sie mit ihrem besonderen Konzept auch ganz normale Schule machen können? Also, dass sie die Bildungsziele verwirklichen können. Und alles drumherum, ob das jetzt für das Dorf gut ist und ob das jetzt eine Eigeninitiative ist oder nicht. Ja klar, es ist Eigeninitiative, sonst wird es ja keine freie Schule werden. Ich glaube, das Ministerium oder die Bereiche, die im Ministerium da die Entscheidung treffen, das interessiert die nicht wirklich.
Würden sich da mehr Empathie wünschen?
Wir sind halt mit dem konfrontiert worden, was da passiert ist. Also es beschränkt sich ja nicht nur darauf, dass denen diese Eigeninitiative egal ist, sondern die helfen auch nicht. Ne? Und wenn man dann da sitzt, so in dem einen Beratungsgespräch, was einem gegönnt wird, dann man merkt, da kommt ein Problem und dann versucht man so im Dialog rauszufinden, wie könnte man vielleicht dieses Problem lösen. Da ist zumindest unsere Erfahrung die gewesen, dass die einen da echt hängen lassen und sagen, überlegen Sie sich mal, gucken Sie mal ins Schulgesetz. Überlegen Sie sich, was da passen könnte und dann sagen wir Ihnen, ob das gut war. Und an so einer freien Schule kann das Land, also nimmt sich das Land die ersten 3 Jahre vollkommen raus und finanziert nichts. Das bedeutet aber für das Land Brandenburg 3 Jahre Einsparung.
Wir lesen hier Rotwein der Sorte Rondo, auch eine sehr seltene Sorte, auch was Besonderes sozusagen, und versuchen ja jetzt die guten Beeren ins Töpfchen zu bekommen, um dann einen ganz hervorragenden Wein dann daraus zu machen.
Wonach schmeckt der? Können Sie es beschreiben, den Geschmack?
Der Wein ist einfach hervorragend. Der schmeckt nach der Lausitz, der schmeckt weich und rund.
Erzählt mir der freiwillige Erntehelfer Martin Schulze. In der Hand hält er eine Rebenschere, ähnlich einer Gartenschere.
Und jetzt lassen wir jetzt alle stehen und liegen.
Ja,
da gehen wir wieder dahin.
Na dann.
Herbstzeit ist Weinlesezeit, auch in Brandenburg. Hier befindet sich der wohl weltweit ungewöhnlichste Weinberg. Denn in der Nähe von Spremberg an der brandenburgisch-sächsischen Landesgrenze hat man in einem ausgekohlten Tagebau, in einem früheren 80 Meter tiefen Tagebauloch, einen Weinberg angelegt. Was anfangs noch belächelt wurde, ist heute längst Routine, wie andernorts in Rheinhessen oder an der Mosel. Und der Wein aus dem Tagebau hat sogar schon erste Preise eingeheimst, erklärt mir der Erntehelfer Martin Schulze.
Aber man muss halt genau darauf achten, nur die besten Beeren in den Eimer zu befördern und alles, was diesem hohen Qualitätsanspruch halt nicht genügt, nicht in den Eimer.
Worauf kommt jetzt an bei der Weinlese? Darauf müssen wir achten.
Auf die Leidenschaft beim Ernten kommt es natürlich an.
Im Hintergrund dröhnen die Braunkohleabraumbagger, die sich wie Riesenkraken durch den etwa 500 Meter Luftlinie entfernten Tagebau Welzo fressen. Die Tage des Braunkohleabbaus sind aber gezählt. Die Gegend ist Strukturwandelgebiet. in einem bereits schon ausgekohlten Teil, dort, wo sich einst das sorbische Dörfchen Wolkenberg befand. Das 1991 für die Braunkohle weichen musste, befindet sich heute der ungewöhnliche sattgrüne Weinberg.
Hallo ihr Lieben, ihr Besten. Grüßt euch! Ist ja der Wahnsinn, ein Gewusel hier.
Bettina Muthmann ist die Geschäftsführerin der Wolkenberg GmbH, des Weinguts am Tagebau. Eine fröhlich forsche Düsseldorferin, die es in die Lausitz gezogen hat. Angebaut werden auf dem Weinberg am Tagebau neben zwei Rotweinsorten hauptsächlich Weißweinreben, Grauburgunder, Weißburgunder, Kernling, Schönburger.
War die Begrüßung nicht korrekt gewesen? Doch, aber muss ja noch ein bisschen...
Und nicht so laut.
2005 wurden in der Lausitz am Tagebauhang die ersten Reben gepflanzt. Ein Projekt des damaligen Bergbaubetreibers und der BTU, der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus. Man wollte die alte Weinbaugeschichte Brandenburgs, der Zisterzienser, wieder aufleben lassen.
Vor 200 Jahren hat es hier in Brandenburg 740 Hektar Wein gegeben. Das wissen die wenigsten. Es gab verschiedenste Gründe, inklusive Reblaus, warum es das dann nicht mehr gab. Aber hauptsächlich wegen des Klimawandels. Es kam nämlich die kleine Eiszeit. Vegetationsperiode hat nicht mehr ausgereicht, dass der Wein reif werden konnte. Also hat man sich anderen Fruchtfolgen dann zugewandt. Ja, Weinterrassierung gefunden, Idee im Kopf. Es ist tatsächlich ein Weinberg vom Reißbrett, kann man so sagen. 11 Grad Neigung, Süd-Südwest ausgerichtet, maschinentauglich, 3 Terrassen, Wirtschaftswege dazwischen, also alles optimal.
Wenn Sie sich mit Weinspezialisten unterhalten, haut man sich dann auf die Schenkel und sagt, Brandenburg und Wein, großer Scherz.
Sowas ist selbstverständlich, gerade auch in den Anfangsjahren unserer Tätigkeit ist das passiert, selbstverständlich.
Können wir mal einen Wein probieren?
Ja, klar.
Ja? Machen
jetzt
wir das doch.
Sie nur, das wäre cool. Dann kann ich nämlich da drinnen, jetzt habe ich wieder nichts
getrunken. Wollen wir uns da hinsetzen?
Ja, eine Sekunde.
2010 wurden rund 30.000 Rebstöcke gepflanzt, 2013 der erste Tagebauwein geerntet, gekellert und abgefüllt. Die Herstellung übernimmt Winzer Martin Schwarz von der Weinmanufaktur Mariaberg im sächsischen Meißen, Geschäftspartner der Weinbergspächterin Bettina Muthmann, auf zur Weinprobe.
Wir müssen den probieren.
Was ist jetzt?
Roter Riesling.
Okay, den probieren wir jetzt mal.
Sehr zum Wohl. Roter Riesling ist wesentlich säureärmer als der weiße. Wunderbar schmelzig, bleibt lange auf der Zunge. Ist schon etwas sehr Besonderes.
Kann man trinken, also wirklich.
Fällt man nicht von oben, oder?
Nee, null.
Heimliche Hauptstadt der Lausitz. Im Süden Brandenburgs, auf halber Strecke zwischen Berlin und dem polnischen Wrocław, dem früheren Breslau. Es wird gehämmert, gebohrt, gebaggert. Seitdem die Kohleausstiegsmilliarden fließen, 10 Milliarden Euro entfallen allein auf das Land Brandenburg, passiert etwas in der Stadt. Das Image der armen, schlecht gelaunten grauen Provinzstadt und Nazi-Hochburg soll weg. So wird in Cottbus derzeit Europas modernstes ICE-Bahnwerk gebaut. Forschungseinrichtungen kommen in die Stadt. In wenigen Jahren soll eine medizinische Fakultät in Cottbus an den Start gehen. Am sogenannten bunten Bahnhof, wenn man vom Bahnhof in Richtung Theater geht, entsteht das Kreativzentrum der Stadt. Eine Brache, die Künstler in Beschlag nehmen. Hier treffe ich die Journalistin Christine Keilholz. Sonnenbrille auf dem Kopf, Telefon am Ohr.
Hallo.
Hi.
Frau Keileholz-Ohr, Christine?
Wie? Christine.
Christine. Wo treffen wir uns hier eigentlich gerade? Es ist hier so ein bisschen, sieht so ein bisschen unwirklich aus.
Das ist hier das schlagende Herz des neuen, kreativen, agilen Cottbus. Also man sieht, es ist manches noch nicht so, wie es sein sollte. Wir haben hier vor uns eine schöne Pizzabude, die sehr ausgiebig besucht wird. Wir haben ein Gründungszentrum hinter uns. Wir haben den Bahnhof. Wir haben
ein altes Bahnhofsgelände. Altes Bahnhofsgelände und ein altes Bahnhofsgebäude, also richtig so wie früher, Backstein.
Es ist der alte Güterbahnhof, ne? Also der auf dem anderen Ende ist der Hauptbahnhof und hier ist sozusagen das industrielle Cottbus, hat von hier aus in die Welt geliefert, so wie es sich gerne sieht.
Wie ist denn so die Stimmung in der Stadt?
Also Cottbus ist eine Stadt im Aufbruch. Sie ist wahrscheinlich mehr im Aufbruch als jede andere deutsche Stadt im Moment. Aber Cottbus hat noch nicht wirklich begriffen, dass Cottbus im Aufbruch ist. Und das ist gerade der erste Eindruck, der sich aufdrängt, wenn man nach Cottbus kommt.
Die 42-jährige Christine Keilholz hat bei der Neuen Zürcher Zeitung volontiert, da ihre Ausbildung gemacht. Und sie war in Dresden freie Sachsen-Korrespondentin für den Tagesspiegel, die FAZ, die Leipziger Volkszeitung. Bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus war sie bis 2021 Redakteurin. Jetzt bringt sie eine eigene Online-Wochenzeitung raus. Neue Lausitz, das Leitmedium für den Wandel, heißt ihr neues digitales Angebot für die Region.
Das ist ja also ein Medienprodukt, das über einen Newsletter funktioniert. Der erscheint einmal in der Woche und befasst sich mit dem Wandel hier in der Stadt, mit dem Strukturwandel. Und nicht nur mit der Stadt, sondern mit der ganzen Region. Deshalb heißt es die neue Lausitz. Cottbus ist die Hauptstadt der Lausitz. Und die Lausitz ist deshalb interessant, weil das die Region ist, wo gerade der Kohleausstieg stattfindet. Und alle Verwerfungen, die das bringt, alle Debatten, die das bringt, die haben wir hier. Und ich war der Meinung, es gibt hier nicht genug Debatte darüber und es werden nicht die richtigen Geschichten erzählt, nicht die richtigen News gebracht. Deshalb dachte ich, ich mache es selbst. Und das funktioniert bis zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich gut.
Also du willst einen Gegenpol aufbauen zu den klassischen großen Medien, die es hier gibt. Es gibt ja nicht viel. Es gibt die Lausitzer Rundschau und es gibt den RBB. Und willst du sozusagen da jetzt da mitspielen?
Ich kenne diese Szene hier durchaus gut und ich weiß daher auch, was fehlt. Und was wirklich fehlt, ist ein Medium, das sich mit dieser ganzen Region befasst, also auch mit dem Teil der Region, der zu Sachsen dann schon gehört. Und natürlich diesen Wandel so richtig so beschreibt, dass es auch als ein großer Wandel, ein großer Prozess erlebbar ist. Und der vor allem dieses neue Publikum anspricht, das in dieser Stadt gerade aktiv wird.
Was wollt ihr für Geschichten erzählen? Wir kommen gleich dazu, wer ihr alles seid überhaupt, aber erst nochmal. Also was wollt ihr für Geschichten erzählen?
Es geht um Analysen und Hintergründe. Es ist ein nachrichtliches Produkt. Es befasst sich mit dem, was diejenigen Leute hier in der Stadt und in der Region wissen müssen, die sich mit dem Strukturwandel befassen. Das heißt, wo wird was angesiedelt? Welche Institutionen sind hier aktiv? Wer kommt neu rein? Welche Förderprogramme gibt es? Wie sinnvoll ist es eigentlich, hier ein Bahnwerk hinzuknallen, das 1200 Mitarbeiter mal haben soll in einer Gegend, wo wirklich jede Fachkraft gebraucht wird?
Wie wichtig ist es sozusagen, dass man auch hier vor Ort ist dann, auch möglicherweise auch mit einer ostdeutschen Biografie, mit einem ostdeutschen Blickwinkel, weil man auch die Geschichten und die Mentalitäten auch kennt.
Das ist ja ein bisschen die traurige Geschichte der letzten 30 Jahre. Es kamen unterschiedlichste Akteure, die hier irgendwas machen wollten, mal eben eingeflogen haben, etwas probiert, wenn es nicht ging, sind sie wieder gegangen. Und vor Ort hat sich nicht wirklich was verändert. Und ich denke, diese Entwicklung sollten wir nicht nachvollziehen. Da sollte was Neues kommen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man hier zumindest Fuß fasst.
Warum ist es gerade auch wichtig für dich, sozusagen auch was von hier zu machen, um auch möglicherweise so einen Gegenpol aufzubauen, das wäre die Frage.
Ich finde aber, der wahre Kern daran ist, es fehlt ein Medium, das wirklich hier im Osten, in Cottbus, in Leipzig oder meinetwegen auch in Greifswald geboren wurde und hier gewachsen ist und eben den speziellen Bedingungen vor Ort folgt, auch inhaltlich, journalistisch, in den Verbreitungswegen und in der Art, wie es Leute anspricht. Ich war 2014 in Dresden als Landeskorrespondentin, als die Pegida-Demonstration losging. Da mussten die örtlichen Medien dann feststellen, was es bedeutet, wenn die Leute, für die man schreibt, die Botschaften nicht mehr abkaufen. Hier in der Region ist das ähnlich gekommen 2019 durch den Kohleausstieg, also ein Thema, das polarisiert. Und wo sich sehr schnell dann auch zurechtzurrt, naja, okay, also diejenigen, die jetzt für die Kohle sind, das sind die von hier, die es halt so kennen. Und die gegen die Kohle sind, ja, das sind die von außen kommen, das sind irgendwelche Aktivisten oder Leute, die einfach nicht wissen, wie diese Region tickt. Und davon müssen wir in jedem Fall weg.
Und wie kommt man davon weg?
auch, indem man eine neue mediale Sprache findet.
Es ist leider so, die allermeisten ostdeutschen Medien, wenn man in den Zeitungsbereich schaut, die es gibt, sind Filialen von westdeutschen Medien. Und das schlägt sich schon nieder daran, zumindest wie sie hier vor Ort angenommen werden.
Und die verdienen damit Geld oder ist es sozusagen erstmal, muss man...
Ja, selbstverständlich verdienen wir Geld, ohne das geht's nicht. Ich denke, diesen Proof of Concept muss Journalismus schon erbringen. Journalismus muss ein Geschäft sein, nur dann ist Journalismus auch relevant, dass es gelesen wird und für wichtig erachtet wird.
Wie viele Abonnenten habt ihr?
Wir haben 120 Leute, die...
Da ist noch Luft nach oben.
Selbstverständlich, klar, aber wir haben erstmal 120 Leute, die ein Premium-Abo bekommen, hinter dem ein bezahltes Abo steckt. So, und das ist nach, naja, ein paar Monaten schon mal ein guter Anfang. Und natürlich möchte ich auch, dass der Reporter des Deutschlandfunk, wenn er nach Cottbus kommt und wissen möchte, wie die Stadt tickt, mich als erstes fragt. Und das habe ich ja zumindest schon erreicht.
Die ganze Zeit hat die Sonne geschienen.
Die ganzen Monate, richtig.
Und heute der erste Tag, wo es regnet.
Genau, so ist es. Und Sie haben hergefunden.
Ich habe hergefunden, wie Sie sehen. Falsche Hausnummer.
Ja, ja, was wollen wir machen?
Ich bin im 130 Einwohner großen Feldheim unterwegs. Das liegt auf einem Höhenzug des Fleming. Hier im hügeligen Südwesten Brandenburgs pfeift und faucht der Wind. Und das ist ideal für die 55 Windenergieanlagen, die rund ums Dorf stehen und jährlich 112 Megawatt Strom produzieren. 100% des Stroms und der Wärme, die der Ort verbraucht, werden hier in Feldheim seit 2010 durch alternative Energien vor Ort produziert. Damit ist es Deutschlands erstes energieautarkes Dorf. Ich besuche Ortsvorsteherin Petra Richter, eine Frau, die gern einen Scherz macht, und treffe sie vor dem Tor ihres Vierseithofes.
Wir setzen uns am besten einfach irgendwo hin und plaudern ein bisschen.
Ja, sagen Sie so hin. Ich kann auch reingehen in den Kuhstall.
In den Kuhstall?
Ja, das war mal Kuhstall. Das ist jetzt unser Partyraum.
Ihr Partyraum? Ach, da wohnen Sie. Ah,
toll. Wir sind jetzt gerade hier beim Sanieren.
Feldheim liegt etwa eine Stunde südwestlich von Potsdam auf halber Strecke zwischen Berlin und Leipzig. Es gibt Einfamilienhäuser, eine Agrargenossenschaft, eine klassizistische Kirche und eine Bushaltestelle. Der Bus fährt aber nur ein paar Mal am Tag, in den Ferien überhaupt nicht. Der Gasthof ist seit 1990 geschlossen. Das war's. Trotzdem ist Feldheim gerade unter Energieexperten weltweit bekannt. Denn in Feldheim hat man nicht auf die große Energiewende gewartet, sondern sie einfach selbst vorangetrieben. Ein Glücksfall, kann man sagen. In Zeiten der Energiekrise durch Putins Angriffskrieg schauen die Menschen hier, auch die Feldheimerin Petra Richter, entspannt in die Zukunft, anders als im Rest der Republik.
Ich bin Ortsvorsteher von Feldheim und das jetzt im 14. Jahr.
Wir werden nicht versorgt, wir versorgen uns aus 100%iger erneuerbarer Energien selbstständig. So. Und den Strom erhalten wir vom Windpark und die Wärme aus der Biogasanlage. Wir haben ja seit 12 Jahren die Energieversorgung und haben seitdem stabile Preise. Ja, also für die Wärme zahlen wir ja 7,5 Cent immer noch und für den Strom zahlen wir 12 Cent und das ist wirklich einzigartig.
Sie können sich zurücklehnen.
Wir können uns total zurücklehnen. Wir brauchen uns über Versorgung keine Gedanken machen und haben die Versorgungssicherheit. Wir haben ein eigenes Nahwärmenetz gebaut, das ja über ein Rohrsystem. Durch Feldheim laufen jetzt 3 Kilometer Leitung. Warmwasser wird bis in die Haushalte geführt und die Wärme erhalten wir aus der Biogasanlage und den Strom vom Windpark.
Und gab es schon mal den Moment, wo es keinen Strom gab, weil es keinen Wind gab?
Das gab es noch nicht. Also die Situation hatten wir noch nicht. Wir haben seitdem immer Strom. Das kannten wir früher, dass dann einfach mal Stromausfall war, aber das kannten wir jetzt nicht die letzten 12 Jahre.
Und jeder macht mit oder gibt es Leute, die nicht mitmachen im Dorf?
Naja, es sind 98%.
Okay.
Ja.
Wie funktioniert das Ganze? Also Sie versorgen sich selbst, aber es ist ja eine unglaubliche Investition, die da vorher nötig war.
Ja, also ich sag mal, vor 23 Jahren hat noch keiner damit gerechnet, dass es mal so kommt. Und das hat sich ja alles so nach und nach ergeben. Der Windpark wurde in Etappen gebaut, in 4 Etappen. Und dann haben wir die Windenergie gehabt und die Agrargenossenschaft hatte sich mit dem Gedanken getragen, eine Biogasanlage zu bauen. Und als diese dann geplant war, da sind dann auch die Bürger drauf zugekommen und haben gemeint, ob man sich da vielleicht nicht sogar anschließen kann. Ja, und dann hat man eine Machbarkeitsstudie entwickelt und hat es der Bevölkerung vorgestellt. Ich sag mal, das war im Mai 2008 und es war aus jedem Haus ein Mitglied anwesend und alle sind nach Hause gegangen und haben gesagt, ja, das hört sich gut an, so können wir uns das vorstellen. Und dann gab es noch 3 Versammlungen und im September war die Bürgergesellschaft gegründet.
2008.
Das ging alles relativ fix. Das funktioniert wirklich prima. Also in der heutigen Zeit, wie gesagt, stabile Preise und wir können selbst mitbestimmen. Das ist eben der Vorteil an der Sache. Ja.
Aber wie kam es dazu, dass Veltheim so modern ist? Also alle haben sich immer gewehrt, auch in Brandenburg. Man weiß es, sobald eine Windenergieanlage, ein Windrad irgendwo aufgestellt wird, Riesenproteste. Also was haben Sie anders gemacht? Was machen Sie anders?
Das war vielleicht auch ein Stückchen Neugierde. Und ein Meckern gab es eigentlich nicht, so wie man das jetzt kennt. Also ich sag mal, die Ölpreise waren ja damals sehr hoch zu der Zeit und jetzt sind sie natürlich höher. Aber das war schon ein Grund für viele, dort mitzumachen.
Nochmal zum Mitschreiben. Die Veltheimer wie Petra Richter zahlen aktuell 12 Cent je Kilowattstunde Strom und 7,5 Cent je Kilowattstunde für die Wärme. Zum Vergleich, in Hamburg zahlt man aktuell für die Kilowattstunde Strom derzeit 37 Cent beim lokalen Anbieter. In Thüringen sind es gar 45 Cent, also das 3- bis 4-fache. Für Petra Richter ist daher klar, grüne Energie schafft Weltfrieden. Denn es lohne sich doch nicht, um Wind oder Sonne einen Krieg zu führen.
Wäre natürlich schön, wenn es viele Feldheims geben könnte auf der Welt, dann hätten wir diese Probleme nicht, die wir jetzt haben. Wir zeigen, wie die Energiewende funktioniert. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Besucher. Also uns hat ja die ganze Welt schon beehrt. Ich sag mal, manchmal 30 Kilometer entfernt kennen sie uns nicht. Aber die ganze Welt, bis Afrika und Japan und sonst wo, alle Erdteile, da sind wir bekannt.
Warum kommen die? Um sich das anzugucken?
Um sich das anzugucken, wie das funktioniert, ja.
Wir sind in den Start einer vielleicht neuen Kommunikationsebene zwischen
den Dörfern, zwischen der Dorfbewegung, den bewegten Dörfern, den Dorfstrukturen, den regionalen Dörfernetzwerken und der landespolitischen Ebene.
Mit dem Parlament der Dörfer will man der Brandenburger Provinz, den ländlichen Regionen, zwischen der Prignitz und der Lausitz eine kraftvolle Stimme geben. Im Mai dieses Jahres hat sich dieses Gremium zum ersten Mal getroffen, in der Heimvolkshochschule am Sediner See. Liegt an der südlichen Stadtgrenze von Potsdam, an einem idyllischen, glasklaren, tiefblauen See.
Und man sagt ja gern den ostdeutschen Bundesländern zu, oh, die sind so da hinten, die sind so da hinterher. Falsch. Wir sind Brandenburg. Wir gehen vorne weg. Brandenburg setzt das erste Parlament der Dörfer in Deutschland um.
Es ist kein Parlament mit Plenarsaal, sondern ein Gesprächsformat, in dem Dorfbewohner über ihre Probleme sprechen, Forderungen formulieren können und die übergeordneten Behörden und die Landespolitik hört zu. Denn im politischen Alltag, so machen sie die Erfahrung, kommen die Interessen der Dorfbevölkerung nur wenig vor. Auf dem Treffen des bundesweit ersten Dorfparlaments treffe ich die 49-jährige Grit Körmer.
Ich komme tatsächlich nicht direkt vom Dorf. Ich lebe in einer Kleinstadt, 1500 Einwohner.
Und wie heißt der Ort?
Buko.
Und wo ist das? Für die Menschen, die nicht gerade in Brandenburg leben.
Buko liegt in der Märkischen Schweiz.
Das so ein bisschen aussieht wie die Alpen, die Gegend.
Ja, die Märkische Schweiz, genau. Also ich habe jetzt inzwischen gelernt, dass das, was wir hier in Brandenburg haben, doch eher Hügel sind. Aber wir sind sehr stolz auf unsere Hügel.
Grit Körmer ist studierte BWLerin, hat nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Straßburg gelebt, ist Vorstandsmitglied der Dorfbewegung Brandenburg und Mitglied des 12-köpfigen Sachverständigenrats Ländliche Entwicklung, das beim Bund angesiedelt ist. Sie versucht mir, den Sinn des Dorfparlaments zu erklären. Es gibt den Bundestag, die Landtage, Kreistage und Gemeinderäte. Frau Körmer, warum braucht es denn jetzt noch ein weiteres, ein neues Gremium, eine neue Struktur in den Dörfern?
Also wir haben uns sehr schwer getan mit dem Begriff Parlament der Dörfer. Das will ich nicht vorenthalten. Also wir haben lange darum auch gerungen, weil wir gesagt haben, genau wie Sie, haben wir gesagt, oh Gott, das hauen die uns um die Ohren. Ne? Die machen die hier noch ein Parlament und noch ein politisches Gremium auf. Es geht eher um so ein generelles Ringen darum, wie können wir Rahmenbedingungen hier besser gestalten für die Dörfer und für den ländlichen Raum. Wir wollen ja eigentlich genau unsere parlamentarische Demokratie damit stärken. Denn wir haben Kommunalpolitikerinnen, die nicht mehr gehört werden, die keine Rechte haben. Die sind demokratisch gewählt, laut unserer Verfassung, auch Kommunalverfassung, und sie haben trotzdem keine Rechte.
Was heißt das? Könntest du kurz erklären für die Menschen, die jetzt sich nicht mit den Verästelungen auskennen, Die haben keine Rechte. Man hört es auch hier auch immer wieder, ihr habt uns unser Dorf weggenommen. Wir heißen Klein-Kleckersdorf, aber jetzt heißen wir irgendwie Groß-Kleckersdorf, aber dabei sind wir Klein-Kleckersdorf. Warum ist das so wichtig?
Weil Dörfer die kleinste Siedlungseinheit ist, die wir haben. Also die Menschen leben vor Ort, sind eng mit dem Land verbunden. Wenn sie jetzt im ländlichen Raum in einem eingemeindeten Dorf leben, dann gilt dieses Dorf nicht mehr als eigenständig, sondern es ist ein Ortsteil einer Stadt. Und jetzt sieht die Kommunalverfassung in Brandenburg beispielsweise so aus, dass sie, wenn sie ein Ortsvorsteher sind in einem Ortsteil, dann haben sie im Grunde genommen gar kein Rederecht, sondern sie dürfen das Rederecht beantragen. Das heißt, übersetzt, die Stadtverordnetenversammlung, die vielleicht in einer Kernstadt 25, 30 Kilometer entfernt sitzt, beschließt über Belange dieses Dorfes, was da draußen ist. Und die Menschen in dem Dorf haben keinerlei Möglichkeiten, sich politisch zu artikulieren und für ihre Interessen einzutreten. Wenn die Kernstadt überhaupt gar kein Interesse hat, dieses Dorf zu entwickeln, wird sich in diesem Dorf nichts tun. Das ist viel zu wenig bekannt. Wir beklagen uns immer darüber, dass sich in Dörfern nichts tut, aber das liegt unter Umständen genau daran, dass Menschen überhaupt gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie sich beteiligen können, dass sie das Recht haben, eine Bank aufzustellen, ein Schild aufzuhängen. Also das sind Spitzfindigkeiten natürlich, aber die Frage ist, wie können wir die Rahmenbedingungen so verbessern, damit Menschen wirklich teilhaben können und gestalten dürfen, dass sie auch das Gefühl haben, das ist gewollt.
Was soll am Ende rauskommen? Man hat es alles besprochen und dann geht man nach Hause und sagt, okay, jetzt habe ich den Landtagsabgeordneten gesagt und habe da sozusagen gesagt, ja, ich will meine eigene Postleitzahl haben. Ja, und dann?
Also wir haben geschafft, dass in Brandenburg wieder über Dörfer gesprochen wird. Das Thema Ortsherbergy war komplett raus.
Das müssen Sie kurz erklären.
Eingemeindete Dörfer jetzt auch ein Budget bekommen, ein Mini-Budget.
670 Euro habe ich gehört, also für ein ganzes Jahr oder für einen Monat?
Ja. Nein, für ein ganzes Jahr.
Darüber können Sie dann entscheiden.
Darüber dürfen die Menschen frei entscheiden. Das ist genau das Problem. Daran sehen Sie, wie dringlich es ist, dass wir hier aktiv werden. Das heißt, die Leute, die Menschen freuen sich hier über 670 Euro, wo wir eigentlich viel mehr Geld bräuchten, um zu sagen, hier, mach das, um dieses Dorf zu gestalten. Und das ist wirklich ein großes Dilemma. Und jetzt ist das also verbindlich in der Kommunalverfassung aufgenommen worden. Das ist ein konkretes Ergebnis, was wir erreicht haben. Also das heißt, immer wieder dranbleiben, damit die Landespolitik auch was verändert.
Und dieses Parlament der Dörfer, nochmal nicht falsch verstehen, ist kein Plenarsaal, in dem man sitzt, sondern man sitzt sozusagen auf flacher Ebene miteinander zusammen. Was würden Sie sich denn wünschen, was am Ende, wie das dann weitergeht?
Also wir wünschen uns schon, dass die Demokratie einfach gestärkt wird. Das heißt, es geht einfach nur darum, wie können wir Menschen ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen. Wir dürfen nicht vergessen, die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt im ländlichen Raum. Und es kann nicht sein, dass diese Menschen sich abgehängt fühlen. Und dafür hat es einen Grund. Die sagen das nicht einfach nur so. Das dürfen wir einfach nie vergessen. Wenn Menschen sich nicht mehr beteiligt fühlen, darum müssen wir uns kümmern.
Einmal längs durch das Land Brandenburg von der Uckermark bis in die Lausitz. Es passiert was, weitgehend unbeobachtet von der großen Öffentlichkeit. Immer mehr Menschen klagen nicht, sondern nehmen ihr Schicksal in die Hände und schaffen eigene Strukturen. Sie hören auf den Staat zu warten, der ihnen allzu oft keine Hilfe ist. Das war das Wochenendjournal. Keine Lust mehr auf Niedergang, wie sich Brandenburg neu erfindet. Ich bin Christoph Richter und sage danke fürs Zu- und Mithören.